Okay, Tag 2 hier in Kenia, aber eigentlich der erste richtige in Nairobi, da ich gestern, nachdem ich morgens gelandet bin, ja den halben Tag geschlafen habe und nur kurz in der Stadt war, um mir dann eine SIM-Karte zu besorgen. Heute Morgen bin ich also um 9 Uhr ungefähr aufgewacht, habe dann so um 10 Uhr das Hotel verlassen und wollte mir eigentlich nur auf dem Markt was zu essen zu holen fürs Frühstück. Dann musste ich feststellen, dass der Markt geschlossen hat heute, weil hier gerade 50 Jahre Unabhängigkeit gefeiert werden in Kenia von der britischen Kolonialisierung. Und deswegen ist heute Feiertag und der Markt hat eben geschlossen. Dann bin ich also ein Stück weitergelaufen und habe mir mal noch so die Gegend angeschaut, im Zentrum. Bin dann an der ehemaligen amerikanischen Botschaft vorbeigekommen, die vor 11 Jahren einem Bombenanschlag zum Opfer fiel. Da ist mittlerweile dann ein Park drauf zum Andenken. Das ist so ein kleiner Park. Dann bin ich weitergelaufen, so im Prinzip ins Regierungsviertel, wo auch das Parlament ist und andere Behörden. Und habe dann dort, bin ich dann auf John getroffen. Und das war nicht nur so eine kurze Begegnung, wie es sonst normalerweise auf der Straße ist, dass man überall angesprochen wird und, ah ja, geh doch hier hin, geh doch dahin. Zum Beispiel wurde ich direkt, nachdem ich das Hotel verlassen hatte heute Morgen, wurde ich auf der Straße angesprochen. Mir wurde ein Flyer hingehalten, der allerdings schon etwas verranzt aussah. Und ich soll doch zu einem Markt kommen, der nur heute da ist und direkt um die Ecke. Und dann wollte ich ja den Flyer nehmen und weiterlaufen. Dann ist der Typ mit mir weitergelaufen und hat schön geredet: Oh, aus Deutschland, du, oh, Frankfurt, oh ja, hallo, wie geht's? Und dann habe ich noch kurz mit ihm geredet, wollte ihn abwimmeln, habe nur gesagt: Naja, ich habe jetzt anderes vor, ich gehe jetzt in die Stadt und da bin ich so 2 Stunden und ich kann es nicht. Und dann hat er erst noch gemeint: Ja, aber komm doch erst zu mir und so weiter. Den hatte ich dann doch allerdings so weit, dass er mich dann in Ruhe gelassen hat. Allerdings, bevor ich gegangen bin, hat er mir dann den Flyer wieder weggenommen und hat nur gesagt: Ah ja, dann sieht man es ja später. Das heißt, der Flyer, die teilt er nicht aus, wie in Deutschland üblich, sondern der hat einen Flyer, so sah auch aus, und den hat er dann eine ganze Weile. Also, dann auf jeden Fall bin ich dann auf John getroffen, der mich mit einem netten Jumbo begrüßt hat. Wie geht's? Und ich meine, habe auch erst gedacht, er will mich nur anreden wegen irgendwas Komischem. Und dann habe ich nur gemeint: Ja, Sie Jumbo, mir geht's gut. Und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen und er hat wirklich sympathisch auf mich gewirkt. Dann sind wir ein Stück gelaufen und haben erzählt. Und er hat gleich gemeint, oder er hat anfangs gemeint, dass ich wirklich hier in Kenia leben würde, als Weißer, einfach nur in Nairobi, weil ich angeblich so sicher dahergelaufen sei und so als würde ich mich hier auskennen und als wäre alles normal für mich. Das ist mir also schon mal gut gelungen. Ja, dann sind wir ein Stück gelaufen, haben erzählt über alles Mögliche, wo ich herkomme und was er hier macht und so weiter. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir einen Kaffee trinken gehen. Sind dann ein Stück weitergelaufen, haben uns einen Kaffee reingesetzt und einen Kaffee zusammengetrunken und weitererzählt. Im Hintergrund lief dann der Fernseher wegen dem 50-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit. Da hat man dann gesehen, es war im Stadion die Feierlichkeiten und da waren dann ziemlich viele Staatsoberhäupter von afrikanischen Ländern da, die dann alle natürlich sprechen mussten und es war irgendwie, hat etwas komisch, etwas eigenartig gewirkt. die ganzen Feierlichkeiten, dass man das allein in so einem Stadion macht, in einem vollbesetzten Stadion, und die Zuschauer, die da waren, dann vorher schon so großartig gejubelt haben, und er dann reinkam und erstmal auf den Podest gestiegen ist und die Fahne gehisst und bejubelt wird bei der Einfahrt, und ja, und dann seine Ansprache hält. Schon etwas gewöhnungsbedürftig als deutscher Europäer. Aber was ich auch gelernt habe heute, ist, dass manche zwar den derzeitigen Präsidenten von Kenia, Uhuru Kenyatta, dass manche ihn wirklich anhimmeln, die aber vor allem von einem bestimmten Stamm kommen, und die allermeisten Kenianer allerdings auf ihn nicht gut zu sprechen sind, weil er wohl, wie ich heute gehört habe, also er wird ja auch schon länger mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und wird nur nicht ausgeliefert, halt, weil er Präsident ist. Und es ist, glaube ich, sogar der einzige Präsident, wenn ich es mal richtig gehört habe, von einem Land, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Und ja, er hat wohl ziemlich viel Dreck am Stecken, er und auch seine Frau, die da wohl ein paar Sachen verstrickt sind und eben auch ziemlich korrupt sind. Was allerdings in Kenia allgemein ein großes Problem ist. Also auf jeden Fall sitzen wir da zusammen, trinken schönen Kaffee und unterhalten uns, vergleichen Deutschland und Kenia, und ich stelle ihm ein paar Fragen noch, um mehr von Kenia zu erfahren und so weiter. Und ja, dann hat er mir noch angeboten, dass er auch noch Zeit hätte und mir auch noch ein bisschen was von der Stadt zeigen könnte. Unter anderem sind wir natürlich auf den Terroranschlag gekommen, der vor ein paar Monaten stattgefunden hat im Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi. Dann hat er mir angeboten, dass er mit mir dahin laufen könnte, mir das zeigen. Und dann habe ich halt gemeint, ja, klar, ich habe Zeit, das ist nett, können wir auf jeden Fall machen, wäre ich dabei. Dann sind wir also losgelaufen von da. Es hat ungefähr bis zum Westgate-Einkaufszentrum eine knappe Stunde wahrscheinlich gedauert. Wir sind erst raus aus dem Zentrum gelaufen, was dann noch sehr gut rausgeputzt ist. Dann kamen wir aber auch relativ schnell in so eine Art Industriegebiet, das dann nicht mehr alles so einladend aussah und schon die Leute teilweise eben direkt neben im Matsch sitzen. Dann hat es aber allerdings langsam wieder vermischt mit so einem Art Viertel von der Mittelschicht. Da hat man gesehen, da wurden dann die Zäune höher und die Mauern höher und die Häuser auch höher und prachtvoller. Und dann, das Westgate-Einkaufszentrum liegt in einem Viertel der auf jeden Fall gehobenen Mittelschicht. Und ja, dann sind wir da hingekommen und auf einmal sind alle so Prachtbauten, Einkaufszentren mit ganz viel Glasfassade. Und das ist schon ziemlich anders. Also das Ganze, wenn man es innerhalb von einer Stunde erlebt, erst vom Zentrum, wo es eben dann viele kleine Läden gibt und auch alles recht schön ist, man dann rauskommt, erst im Industriegebiet und dann eben aber wieder zu Vierteln, in dem die gehobene Mittelschicht lebt und dann eben auch mindestens die gehobene Mittelschicht einkaufen geht. Ja, dann waren wir also am Einkaufszentrum, an dem Westgate-Einkaufszentrum, das immer noch geschlossen hat und man auch noch deutlich die Spuren sieht. Also da sieht man noch ganz viele Einschusslöcher und zerbrochene Glasscheiben und so weiter. Ja, da sind wir dann dran vorbeigelaufen, haben uns kurz angeschaut und sind dann wieder im Prinzip zurückgelaufen ein Stück. Dann hat er mir noch angeboten, wenn ich noch Zeit habe und mir es anschauen will, könnte ich noch mit ihm mitkommen. Er könnte mir Kibera zeigen, den größten Slum in Nairobi und den zweitgrößten in Afrika, wenn nicht sogar dann der Welt. Und da ich sowieso nach Kibera wollte, die Tage, die ich jetzt in Nairobi bin, war es natürlich ein tolles Angebot, auf das ich dann auch eingegangen bin. Zu dem Slum Kibera muss man sagen, alles, was ich zumindest vorher gehört habe, dass man da allein eben als Weißer sowieso nicht einfach hingehen kann. Du kannst einfach nicht allein reinlaufen, das wäre Selbstmord übertrieben, aber es wäre zu gefährlich und zumindest würden die dich wahrscheinlich schon einige da ein bisschen doof anmachen, weil du ja im Prinzip dahin gehst, um zu schauen. Und natürlich als Weißer sehen die einfach das Geld in dir, das Geld, das sie nicht haben und dringend brauchen. Und von daher ist es schon gefährlich, da allein als Weißer hinzugehen, solange man nicht schon öfter dort war und dann eben vertraut ist mit dem Ganzen und die meisten dort einen auch schon mal gesehen haben und kennen, dann ist das Ganze was anderes. Also haben wir dann das erste Mal habe ich dann einen Matatu bestiegen. Das sind die Kleinbusse in Kenia. Das sind normalerweise so vielleicht 15 Sitzer. Und die sind echt günstig. Die fahren die ganze Zeit in der Stadt rum und sogar auch raus dann aufs Land. Das Besondere ist noch, dass es bei denen keine Fahrpläne gibt und die auch privat betrieben werden. Das heißt, es gibt eben dann verschiedene Linien, die angefahren werden. Und ja, da kommt dann halt ein Matatu, wenn es halt da ist. Und fahren tun sie, wenn die Matatus dann voll sind normalerweise. Also schon alles etwas abenteuerlich. Und dann sind wir also in so ein Matatu eingestiegen und wir zurück zum Zentrum erstmal gefahren. Das hat dann gekostet, lass mich kurz überlegen, ich glaube, es waren 40 kenianische Schilling, also umgerechnet, ja, sind es dann so gut 30 Cent. Sind wir zurückgefahren ins Zentrum von Nairobi. Da sind wir dann noch kurz an eine andere Matatu-Station gelaufen, um eben dann nach Kibera zu fahren, in den Slum. Da haben wir dann auch wieder ungefähr umgerechnet 40 Cent bezahlt. Und dort angekommen, sind wir natürlich erstmal so die Hauptstraße da entlang gelaufen und das ist ziemlich beeindruckend. Dann sind links und rechts sind ganz viele kleine Shops entlang der Straße, die allerdings nur aus Wellblech bestehen. Also da werden einfach nur ein paar so dünne Holzstämme in den Boden gerammt und darauf und damit eine kleine Konstruktion dann erbaut. Und darauf wird einfach nur das Wellblech gelegt, um eben dann vom Regen und so ein bisschen geschützt zu sein. Das heißt, der Shop ist dann so, vielleicht 3 Meter breit und einer neben dem anderen. Und dann verkaufen sie ganz viel Kleidung, Schuhe, auch Essen natürlich, ja, alles, was man dort auch so braucht. Ja, dann sind wir da die Hauptstraße entlang gelaufen und dann sind wir irgendwann links eine Straße oder einen Weg dann reingegangen. Die Hauptstraße ist noch asphaltiert, auch wenn sie nicht gut asphaltiert ist. Die Seitenstraßen dann, da ist es so, die bestehen dann nur noch aus Sand normalerweise und da es die letzten Tage geregnet hat hier, war das dann alles nur Matsch. Da hat er mich auch gleich vorgewarnt, der John. Der hat mir gemeint, ob ich da wirklich dann hin will oder weil es ziemlich matschig wird. Und wenn ich nicht will, dass meine Schuhe dreckig werden oder was auch immer, dann soll ich es bleiben lassen. Aber das hat mich natürlich nicht davon abgehalten. Ja, dann sind wir da auch in so ein paar Seitenstraßen rein und da ein bisschen rumgelaufen. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall die ganze Zeit sicher gefühlt. Es ist natürlich auch was ganz anderes, wenn dann ein Kenianer dabei ist. Das verändert dann alles. Und habe jetzt aber auch von der Ausstrahlung her naja, denen gegenüber keine Verachtung, keine Arroganz gegenübergebracht und nicht auf sie herabgeschaut. Darauf muss man schon ein bisschen achten. Aber ansonsten war das eigentlich alles, also alles sicher und hat sich alles sicher angefühlt. War natürlich schon extrem, wie sehr da die Armut vorhanden ist und dass wir nur in so Wellblechhütten leben, die ganz eng aneinandergereiht sind. Dann auch nur eben teilweise Strom haben und fließendes Wasser natürlich auch nicht. Also ihr Wasser wird denen dann, müssen sie dann kaufen. Und wer es das nicht leisten kann, der nimmt sich halt das Wasser aus einer sehr, sehr dreckigen Bach, die da durchfließt. Und wird dann höchstwahrscheinlich krank. Also es sind schon ziemlich extreme Verhältnisse. Und wir waren ungefähr so eine Stunde vielleicht unterwegs im Slum und die ganze Zeit im Prinzip gelaufen und erzählt und so weiter. Und wenn man den ganzen Slum besuchen wollte, dann wäre man da ja im Prinzip Tage unterwegs, weil der erstreckt sich schon über eine sehr große Fläche und man schätzt, dass da 1 Million Menschen leben, allein in dem einzelnen Slum, der auch nicht der einzige Slum ist von Nairobi. Also es war insgesamt sehr, sehr beeindruckend. Und gleichzeitig war auch beeindruckend eben, wie die Leute dort mit der Armut umgehen. Also wie die, obwohl die da im Prinzip fast nichts haben und in Verhältnissen leben, die man sich bei uns nie vorstellen könnte. Ja, leben die da, soweit ich es gesehen habe, auf den Hauptwegen friedlich zusammen. Er hat gemeint, wir sind auch nicht überall hingegangen, weil er dann auch an irgendeiner Stelle gemeint hat, da jetzt irgendwie weitergehen oder da in die Straße rein, würde ich sehr ungern machen, davon rate ich ab, weil dann könnte es gefährlich werden. Weil dann eben in den kleineren Seitenstraßen oder wenn man wirklich dann tiefer reingeht, wo dann Leute leben, die dann noch ärmer sind, also noch dann der schlechtere Teil vom Slum. Und man da mit einem Weißen reingeht, der dann eben für Reichtum steht, dann provoziert man damit halt schon sehr stark und das ist dann eben nicht gern dort gesehen. Und vor allem, was er auch gemeint hat, das Problem sind nicht die normalen, in Anführungszeichen, Leute dort, sondern problematisch ist eben, wenn man auf Alkoholiker trifft oder solche Leute, die dann eben auch ihre Aggression irgendwo ausleben und die dann eben wahrscheinlich ja auch irgendein Leid und irgendeine Armut dann sich versuchen, schön zu trinken. Und dann, wenn da ein Weißer daherkommt, eben das auch an ihm dann eben ein bisschen leichter auslassen. Naja, also soweit zum Slum. Wobei, eins fällt mir noch ein, als wir dann schon wieder so auf dem Weg zurück waren zur Matatu-Station, hat mich John dann noch so gefragt, ob sowas in Deutschland auch gibt, dass Menschen so leben. Und er hat mir auch schon vorher so ein paar Fragen in die Richtung gestellt, ob es bei uns auch arme Leute gibt und wie bei uns das Schulsystem ist, ob es da auch Leute gibt, die eben nicht zur Schule können oder ob es Leute gibt in Deutschland, die verhungern oder verhungern müssen, weil sie nichts zu essen haben. Und es waren eben alles Fragen, die einem schon ziemlich nachdenklich machen, wenn man dann eben mal wirklich vergleicht, wie gut es jedem, auch wirklich jedem in Deutschland geht, im Vergleich zu den Leuten, die dort leben und wirklich am fast am Hungertod vorbeischrammen oder sogar dann teilweise tun. Und dann habe ich ihm halt erklärt, naja, es gibt in Deutschland auch Menschen, die arm sind, die wir arm nennen und die auch im Vergleich zum Durchschnittsmenschen in Deutschland arm sind. Aber selbst bei denen ist es so, dass da vom Staat garantiert wird, dass eben die Grundversorgung vorhanden ist. Und das fand er dann auch sehr beeindruckend und hat auch erstmal Probleme, das Ganze so ein bisschen zu fassen, sich das so vorzustellen, weil er eben das überhaupt nicht kennt. Fand es natürlich extrem gut, auch als wir darüber gesprochen haben, dass in Deutschland im Prinzip jeder studieren kann, vom Finanziellen auf jeden Fall her, dass man unterstützt wird, wenn man nicht genug Geld hat. Und dass einem der Staat sogar dabei dann beim BAföG die Hälfte schenkt, in Anführungszeichen. Das fand er alles ziemlich beeindruckend. Und um noch ein paar mehr Worte über John zu verlieren. Ich glaube, ich habe nicht gesagt, wie alt er ist. Also John war knapp 50 Jahre. Hatte auch Kinder im Alter von mir. Und ja, er hat noch ein bisschen über sich erzählt, dass er zum Beispiel die weiterführende Schule im Alter von 23 Jahren, glaube ich, abgeschlossen hat. Und was schon mal auf jeden Fall gut ist, die weiterführende Schule abzuschließen in Kenia. Auch wenn er da schon ein bisschen älter war, aus was für Gründen auch immer. Und dann hatte er gearbeitet als, wie nennt man es, er hat Maschinen bedient, in Fabriken, und dann hat er als letztes gearbeitet als Polier bis vor 3 Monaten. Seitdem hat er keine Arbeit mehr und findet auch momentan keine. Und hat eben auch Probleme, dann seine Familie zu ernähren. Seine beiden Söhne wohnen noch zu Hause bei ihm. Und die wohnen auch außerhalb von Nairobi, in einem anderen Viertel, dem es nicht ganz so schlecht geht, aber auch schon eher schlecht. Ist nicht direkt ein Slum, aber gut geht es den Leuten dort auch nicht. Ja, das war insgesamt ziemlich beeindruckend und interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Und er war da sehr offen eingestellt, über alles Mögliche zu diskutieren. Im Prinzip ging es über Gott und Kenia, anstatt Gott und die Welt. Ja, dann sind wir wieder mit dem Matatu, also zurückgefahren, vom Slum in die Innenstadt und haben dort dann noch ein bisschen weiter erzählt. Wir waren dann auch mit der Zwischenzeit schon. Also im Prinzip war ich den ganzen Tag mit ihm unterwegs. Ich habe ihn so um 10.30 Uhr vielleicht heute Morgen dann getroffen in der Stadt. Und dann haben wir uns in der Innenstadt wieder verabschiedet. Da war es vielleicht 16 Uhr. Also mit ihm war ich schon einige Stunden unterwegs. Ja, und dann bin ich wieder langsam zurück zum Hotel. Und hier angekommen, habe ich mir dann erstmal eine Zeitung noch geholt, eine Tageszeitung, eine kenianische, um ein bisschen auf den aktuellen Stand zu kommen. Dann bin ich ins Restaurant vom Hotel gegangen und habe mich hingesetzt, eine Tasse Tee getrunken, ein bisschen Zeitung gelesen und bin dann auch recht schnell mit den anderen, die dort waren, ins Gespräch gekommen, was hier einfach relativ normal ist. Ja, da waren ein paar interessante Leute dabei. Einmal ein, der, die haben mich dann gefragt, so, ah, wo ich her bin und was ich so mache in Kenia und wie das halt immer so ist. Dann habe ich mir erzählt, dass ich für 4 Monate hier bin und an der Schule auch unterrichten will, unter anderem. Und dann ist er gleich hellhörig geworden, weil, wie sich dann herausgestellt hat, ist er der Direktor oder der Leiter einer Schule, von der Grundschule im Norden von Kenia, auch schon recht nah an der Grenze zu Äthiopien und Somalia. Ja, und hat mir auch sofort dann angeboten, wollte dann mehr wissen, an welcher Schule ich unterrichte und so weiter. Und hat mir auch sofort gemeint, ja, an seiner Schule, da haben sie auch einen Mangel an Lehrern und ob ich nicht dann da auch vorbeikommen will und unterrichten für eine Weile. Und dann war ich natürlich erstmal etwas passiv oder etwas defensiv und habe dann irgendwann, ja, mein Plan ist eigentlich auch schon recht voll, so mein Zeitplan. Und war dann aber doch interessiert, bin dann zurück aufs Zimmer, habe meinen Plan geholt von Kenia und habe mir erstmal zeigen lassen, wo die Schule ist. Also er ist angestellt beim Staat hier und eben dann in der Funktion des Schulleiters von der Grundschule. Ja, dann hat er mir gezeigt, wo die ist im Norden. Und hat dann davon geschwärmt, ja, wie toll die Gegend wäre, aber eben auch wie abgelegen und schlecht entwickelt von der ganzen Infrastruktur, von eben auch dann den Schulen. Und hat eben gemeint, dass es viel wichtiger wäre von seiner Seite aus, von seinem Blick. Eine Schule dort zu unterstützen oder überhaupt auch dort zu unterrichten und eben das voranzutreiben, als eine Schule, die eher im Zentrum liegt und wohl relativ gesehen ganz gut ausgestattet ist und auch jetzt keinen direkten Mangel an Lehrern hätte. Das kann ich natürlich noch schlecht beurteilen, aber zumindest, dass der Norden ziemlich strukturschwach ist. Das habe ich schon öfter gehört, das ist so. Und dann haben wir mal Nummern ausgetauscht. Ich habe die Adresse der Schule und seine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich gemeint, naja, ich schaue mal und kläre das ab. Und wenn ich dann noch dazu komme, melde ich mich und werde mal vorbeischauen auf jeden Fall, weil es sich doch interessant anhört. Dann im Prinzip in dem Gespräch drin und als wir noch über Fahrradrouten gesprochen haben, ist da noch eine andere Person hinzugestoßen. Und zwar auch ein Mzungu, also ein Weißer auf Swahili. Und ja, dann haben wir uns kurz begrüßt und auch recht schnell festgestellt, dass wir fast die gleiche Muttersprache haben. Also er ist ein Schweizer, beziehungsweise er ist in der Schweiz aufgewachsen, ursprünglich ein Italiener. Und haben dann natürlich auch gleich auf Deutsch ein bisschen erzählt. Er ist auch schon so 50 Jahre alt, ungefähr. Glatze, schönen Bart. Also vom Bart her war er mir gleich mal sympathisch. Von der Glatze eher weniger vielleicht. Auf jeden Fall ging es natürlich erstmal darum, was ich hier mache, was er hier macht. Und da hat sich herausgestellt, dass er seit 18 Jahren auch relativ häufig hier ist, also auch teilweise ein paar Monate im Jahr dann. Und ansonsten nur in die Schweiz zurückgeht, um eben Geld zu verdienen. Aber eigentlich auch die Schweiz gar nicht so arg mag und die Schweizer, weil die so engstirnig wären und viel lieber hier ist. Und in Kenia auch Safaris organisiert und auch selber dann leitet sogar. Außerdem ist er wohl ziemlich gut darin, Tiere zu fotografieren. Also er hat mir auch seine Website gezeigt, die ist, wo habe ich es? Zu erreichen unter www.africansouls.net. Und die Bilder sind schon ziemlich beeindruckend und Er hat gemeint, er sei einer der besten Tierfotografen der Welt. Hat gleich gesagt, natürlich zugegeben, dass es arrogant klingt, aber wohl so wäre. Und nachdem ich die Bilder gesehen habe, kann das gut sein. Ja, der Rocco. Mit dem habe ich ihn auch länger unterhalten, auch über die Pläne, die ich habe. Und weil er ja sich sehr gut auskennt in Kenia, was er davon hält. Und er war gleich begeistert von der Idee, dass ich mit dem Fahrrad dann eine größere Strecke zurücklegen will. Und er hat mir gemeint, naja, am liebsten würde ich sofort mitkommen. Auf dem Fahrrad ist nur schlecht, weil ich nicht so fit bin. Aber ich würde mit dem Mofa gern mitkommen. Ja, hat er so ein bisschen fantasiert und dass er auch da, dass es auch interessant wäre, sowas dann mit der Kamera oder sogar der Videokamera dann zu begleiten, weil er wohl öfter so Projekte macht. Und da haben wir dann kurz geredet, aber er fliegt jetzt auch erstmal Montag wieder zurück in die Schweiz und kommt dann aber auch im Februar, glaube ich, wieder. Auf jeden Fall habe ich auch mal seine Kontaktdaten und werde jetzt später auch noch mit ihm ein bisschen, er wird mir noch ein bisschen das Nachtleben zeigen von Nairobi, da bin ich mal gespannt. Und ja, auch eine sehr interessante Person, die dann gleich ganz viele Ideen hatte und und wenn du noch so drauf bist, dann könntest du auch das machen und das machen und das machen. Also auf jeden Fall sehr interessant und auch seine Meinung zu hören zu verschiedenen Sachen, die ich vorhabe. Ja, sowas ist immer gut. Also mittlerweile habe ich schon jetzt ich kann es gar nicht fassen, heute der Tag, da war so viel drin, der war so vollgepackt, das war eher, weiß nicht, so viel erlebt man sonst vielleicht in Deutschland in einem Jahr, aber selbst hier fand ich das jetzt extrem viel. Ich habe so viele Leute gesehen und erlebt, das ist selbst ziemlich schwer zu greifen, noch. Ja, und allein mit den Leuten, mit denen ich jetzt die letzten zwei Tage, also gestern und heute, geredet habe, Erfahrungen ausgetauscht, Ideen ausgetauscht, also es ist wirklich unglaublich, in nur zwei Tagen. Und es kommen ja noch ein paar mehr. Ja, immer wieder interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also zum Verkehr muss ich noch so ein paar Sachen sagen. Ich habe ja gestern schon mal gesagt, dass der Verkehr ja ziemlich wild ist und ziemlich viel los auf den Straßen. Das muss ich heute fast noch ein bisschen relativieren. Also es ist mehr los als viel und vor allem ist der Verkehr wilder, als man sich vorstellen kann. Es geht wirklich einfach alles durcheinander. Die Fußgänger kreuzen die Straße überall. Also es ist eine Seltenheit, dass Fußgänger eine Straße überqueren an einer Fußgängerampel. Die gibt es zwar auch hier, aber die könnten auch ganz weg sein, weil jeder läuft einfach immer, wenn es geht, los und drüber und schlängt schon aus vorbei, wird halb überfahren. Aber es funktioniert, es ist wirklich beeindruckend, es funktioniert. Ich habe es mittlerweile auch gemeistert. Man läuft einfach im Prinzip los, wenn ein bisschen Lücke da ist, nutzt die Lücke, verlässt sich drauf, dass das Auto bremst ein bisschen und dass alles gut geht und dann geht auch alles gut. Also ich muss wirklich, heute hatte ich leider, wirklich leider, mein Handy zu Hause gelassen im Hotel, weil ich mir nur dachte, naja, wenn ich da unterwegs bin und gestern habe ich nur einen kurzen Eindruck von der Stadt bekommen, dass dann vielleicht doch ein bisschen gefährlich wäre, nicht das geklaut bekommen. Was aber jetzt im Prinzip am Ende vom Tag Quatsch war, hätte ich genauso gut mitnehmen können. Ja, aber da konnte ich leider keine Fotos machen. Tut mir leid, das reiche ich dann nach. Und ich werde versuchen, demnächst mal ein Video zu machen, wenn ich über die Straße gehe. Und ihr werdet sehen, es ist wirklich, es ist verrückt, es ist wirklich einzigartig. Sowas in die Richtung habe ich noch nie gesehen. Also, es ist das krasse Gegenteil von Deutschland, aber in Deutschland sind wir auch sehr, sehr strikt, sehr streng, was so Sachen angeht. Hier zum Beispiel, was ich gleich schon gestern Morgen, als ich am Flughafen angekommen bin und dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren bin, was ich da schon feststellen durfte, ich dachte erst nur, das ist, weil es ein Taxi ist, aber nachts sind zwar die Ampeln noch ganz normal in Betrieb, aber jeder, wirklich jeder, ignoriert sie. Also es wird einfach ganz normal über eine rote Ampel drüber gebrettert, als wäre die grün. Und es funktioniert eben irgendwie, weiß auch nicht genau wie, weil der Verkehr dann geringer ist und dann genug Platz für die Autos da ist. Aber trotzdem, also da hatte ich schon in ein paar Situationen ziemlich Angst, als ich da vom Flughafen hergefahren wurde. Weil da eben auch keiner seine Spur einhält, keiner an der Kreuzung bei einer roten Ampel anhält, sondern einfach ganz kurz irgendwie schaut, ob da was kommen könnte, vielleicht, und wenn nicht, brettert er einfach drüber. Also nicht mal, dass er runterbremst wirklich, sondern die fahren einfach dann sofort drüber, als wäre es grün. Die fahren in den Kreisel rein, auch wenn da schon welche drin sind, und dann gehen die halt ein bisschen alle rüber und dann wird Platz gemacht und dann funktioniert es irgendwie und es gibt keinen Unfall. Ich werde es weiter beobachten und euch davon berichten. Aber verrückt ist es schon. Aber um das Ganze mal zusammenzufassen von heute, die ganzen Eindrücke, soweit es möglich ist. Gestern war ja nur ein kurzer Eindruck von der Stadt und von direkt der Umgebung vom Hotel. Da habe ich mich noch ein bisschen unsicher gefühlt und einfach, das war alles noch ein bisschen komisch, weil so viel los ist auf den Straßen als auch als Fußgänger. Und man ja dann doch am Anfang noch nicht weiß, wie man sich zu verhalten hat und wie verhalten die sich und wie laufe ich da rum und ganz locker oder muss ich irgendwie angespannt sein und mich die ganze Zeit umschauen, was aber eher Quatsch ist. Und heute, wo ich dann mal einen ganzen Tag ausgeschlafen, auch unterwegs war, muss ich sagen, dass mir einfach hier extrem gut bisher gefällt. Es war ein wunderbarer Tag. So viel erlebt, die Menschen auch größtenteils wirklich sehr freundlich, auch wenn sie irgendwo immer dann aufs Geld aus sind, was ziemlich schade ist. Aber ich bin wirklich erstmal positiv angetan von der ganzen Stadt, von den Menschen, von der Mentalität. Zum Beispiel vorhin, als ich in einem Restaurant gesessen habe, kam Fußball, da ist gerade im Prinzip so die Meisterschaft von den ostafrikanischen Ländern. Und dann kam gerade das Halbfinale Tansania gegen Sambia. Und dann bin ich gerade noch rechtzeitig gekommen zum Elfmeterschießen, in dem dann Sambia überraschend gewonnen hat. Und direkt nachdem sie den letzten Elfmeter verwandelt haben, haben die ganze Mannschaft einen Tanz aufgeführt, der einstudiert war. Also, es war wirklich, das war wirklich ein herrlicher Anblick. Also einfach mit wie viel Leidenschaft sie dabei sind. Genauso auch später, danach kam dann das Finale zwischen Kenia und Südsudan. In dem Kenia dann, glaube ich, gewonnen hat, zumindest haben sie einzeln geführt und auch nach dem Tor erstmal an die Eckfahne und alle schön zusammengetanzt. Und auf den Rängen haben sie schon eine Stunde vor Anpfiff, haben schon die Fans alle getanzt. Das sieht man, das habe ich sonst noch nie gesehen, dass das wirklich so mit so viel Leidenschaft betrieben wird. Auch wenn es fußballerische Niveau natürlich, naja, verbesserungswürdig war. Gut, ich glaube, ich habe euch genug Zeit geraubt und mehr fällt mir jetzt auch erstmal nicht ein. Ah, doch, eins fällt mir noch ein. Und zwar die Maggie, die Maggie, die sollte noch erwähnt werden. Weil, Maggie, wieso soll ich nochmal erwähnen? Die Maggie wollte, glaube ich, erwähnt werden, weil sie die tolle Idee hat, dass ich mache, was ich mache. Also nicht nach Kenia gehen, sondern dass ich podcaste. Da behauptet Maggie, dass das ihre Idee war, kann ich mir ganz nachvollziehen, deswegen glaube ich es ihr einfach. Ja, dann war es für heute. Ein langer Tag, ich habe schon viele Sachen vergessen, die werde ich dann morgen nochmal erwähnen und mir vielleicht diesmal aufschreiben. Gut, dann macht's gut. Ich hoffe, ihr schreibt ein paar Kommentare. War doch recht viel heute. Also könnt ihr auch lange Kommentare schreiben. Und dann hört man sich wieder morgen, denke ich. Ach so, ja, weil ich ja heute eigentlich vorhatte, umzuziehen, aus dem Hotel auszuchecken und dann in das Art Priesterwohnheim umzuziehen. Das hat sich dann doch nochmal verschoben, nachdem ich ja heute Morgen unverhofft da eben meinen Guide für den ganzen Tag gefunden habe und wir eine tolle Zeit miteinander hatten. Und dann, bis ich dann zurück war, dann war es auch schon zu spät und dann war es besser, nochmal Nacht hier zu bleiben. Und dann morgen werde ich allerdings auschecken und dorthin gehen mit meinem ganzen Gepäck. Das kann auch ein ziemlicher Act werden, aber wenn ich es so weit geschafft habe, dann schaffe ich es auch noch. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis dann.